Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Tosendes Meer, heulender Wind, loderndes Feuer. Max Bauer erschafft seit 30 Jahren Geräusche für Filme, Theater und das Radio. Eine alte Handwerkskunst, die nur wenige beherrschen und die mehr und mehr ersetzt wird von Geräuschen aus digitalen Soundarchiven. Das ärgert einen Meister wie Max Bauer natürlich. Und umso mehr freue ich mich, dass er bereit ist, uns von dieser ganz besonderen Arbeit heute zu erzählen. Er ist live zugeschaltet aus München. Herr Bauer, willkommen in unserer Sendung.
Ja, herzlich willkommen auch und schöne Grüße nach Berlin.
In welcher Weise sind Sie als Geräuschemacher der Datenbank überlegen? Was können Sie besser?
Naja, die Datenbank liefert halt schon vorgefertigte Töne, die dann so benutzt werden müssen, wie sie vorliegen. Und das Geräuschemachen macht die Töne halt, sage ich mal, extra für den Moment auf der Bühne oder im Film. Und deshalb ist es natürlich den Momenten viel besser oder den Bewegungs- und Spielmomenten viel besser angepasst.
Wenn Sie ins Kino gehen, woran merken Sie bei einem Film, wenn Sie das jetzt nicht vorher wissen, ob da ein gewiefter Geräuschemacher am Werk war oder nicht?
Naja, also es gibt zwei, wie sagt man, Welten beim Geräuschemachen. Das eine ist das auffällige Geräusch, sage ich mal. Dinge, die halt in Realität überhaupt nicht so klingen. Das kann man besser oder schlechter machen. Das fällt mir natürlich auf. Aber das viel Besondere an diesem Beruf ist eigentlich, dass wir Geräuschemacher es schaffen, dass die Filme leiser und präziser werden. Weil wenn der Originalton ist, immer verschmutzt. Da fahren Autos im Hintergrund vorbei, die wir nicht hören wollen. Flugzeuge, es brummt, es klappert, die Lüftung hört man. Das ist alles schwierig rauszufiltern, das kann man dann machen. Und die Filme verlieren dann an Präzision. Das heißt, wenn ein Film besonders sauber und leise klingt, ich aber trotzdem Bewegungs- und Handlungsgeräusche der Protagonisten höre, weiß ich, es ist nachgemacht.
Naja, der Geräuschemacher, Max Bauer. Bin gespannt, was er uns im Lauf der Stunde aus dem Koffer zaubert. Max Bauer ist einer der renommiertesten Geräuschemacher Deutschlands. Er hat an rund 350 internationalen Filmproduktionen mitgewirkt. Zuletzt bei One for the Road mit Frederik Lau und Nora Tschirner. Der Film Das Lehrerzimmer geht gerade ins Rennen um einen Oscar. Werk ohne Autor, der Film über Gerhard Richter, gehört zum Portfolio von Max Bauer. Auch die Netflix-Serie Dark, nur um ein paar Titel zu nennen. Es gab Oscars, Leoparden, Löwen und den Deutschen Filmpreis. Zum Hauptgeschäft gehören wohl Schritte, Herr Bauer. Warum kann man die beim Drehen so schwer aufnehmen?
Naja, man könnte die Schritte beim Drehen sehr gut aufnehmen, nur leider stören sie natürlich den Dialog. Und die oberste Priorität beim Drehen hat natürlich der Dialog, weil den wollen wir nicht nachmachen müssen oder nachsynchronisieren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, es wird tatsächlich am Set schon versucht, Störgeräusche zu vermeiden. Also unter Umständen werden sogar Schuhsohlen abgeklebt, damit sie nicht laut klackern, um den Dialog nicht zu stören.
Aha.
Wollen wir sie aber dann doch wieder hören, aber sozusagen kontrolliert behandeln können, mal laut, mal leise bringen, entfernen, dann werden diese Schritte aufgenommen und nachgemacht, um sie dann sozusagen separat in der Mischung zu verwalten, zu betreuen und zu behandeln.
Und Sie sind auf jede Form von Schritten vorbereitet? Also Stöckelschuhe in Paris, genauso wie Bergschuhe am Gletscher?
Ja, unbedingt. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Stöckelschuhe in Paris ähnlich klingen wie die Stöckelschuhe in München. Kommt auf die Protagonistin drauf an. Und die Bergschuhe vielleicht in den französischen Alpen ebenso. Aber ja, also ich bin für alles vorbereitet. Hunderte von Schuhen liegen im Studio rum. Verschiedene Bodenbeläge, Untergründe, ja.
Aber Steine. Angeblich nehmen Sie die Schritte im Sitzen auf. Wieso das denn?
Ja, das ist so eine alte Schule, die gerade ausstirbt. Es hat einen großen Vorteil. Es dauert viel, viel länger, um das zu lernen. Also, dass es authentisch klingt. Das ist klar, im Stehen oder im Gehen ist es einfacher. Der Vorteil im Sitzen ist, dass ich viel kontrollierter arbeiten kann. Sie können sich das vorstellen wie ein Schlagzeuger, der eine Bassdrum bedient mit seinen Füßen oder eine Double Bassdrum sogar. Das lässt sich im Stehen schwieriger vollziehen als im Sitzen. Und so ist natürlich die Genauigkeit, der Charakter, das Gefühl, die Figur zu kriegen, ist im Sitzen wesentlich besser als im Stehen oder im Gehen. Und vor allem die Historie in Deutschland war so, die Studios waren immer sehr klein, mittlerweile nicht mehr, aber früher. Und die deutschen Geräuschemacher und Geräuschemacherinnen mussten eben im Sitzen arbeiten, weil Wege gar nicht möglich waren in den Ministudios, die es früher gab.
Ja, und Sie gucken dabei ja auch den Film, ne? Also
ja,
Sie
ja.
machen das ja synchron zum laufenden Film ohne Ton.
Ja, in Echtzeit. Also das ist das Prinzip des Geräuschemachens. Sounddesign kommt aus dem Archiv. Geräuschemachen passiert in Echtzeit. Vor dem laufenden Bild im Tonstudio.
Ihr Tonstudio zu Hause in Ebersberg bei München, das kann man in einem Video sehen, so ein komplexes Mischpult. Sie haben ja selbst mal Toningenieur gelernt.
Ja.
Und dann gibt es da dieses Geräuschestudio, das ehrlich gesagt aussieht wie bei anderen, der unaufgeräumte Keller oder die Garage. Sie haben da sicher Ihre ganz eigene Ordnung. Sie müssen ja alles schnell zur Hand haben. Was lagert da alles außer den paar hundert Schuhen?
Naja, also das ist so eine Mischung aus Flohmarkt und Lagerhalle, knapp 100 Quadratmeter groß, ist allerdings nicht in Ebersberg, sondern in München.
Ah ja.
In Ebersberg habe ich ein kleines Tonstudio, wo ich vorbereite, aber die Hauptarbeit passiert in München. Und es sind ungefähr 100 Quadratmeter groß und es lagert im Prinzip alles, was es gibt eigentlich, auch aus den verschiedenen Epochen.
Mhm.
Es ist geordnet, also es sieht schlimm aus, ja, aber es ist geordnet nach Klanglichkeit, also nach Klangkonsistenzen. Also es gibt da eine Abteilung, eine Ecke, da ist eher so das Geschirr und die, was in Küchen passieren kann. Dann ist eine Ecke, da sind eher die Metallmaterialien, die quietschen und klappern können. Dann ist eine andere Abteilung, da sind Maschinen, Werkzeuge, sowas, auch wie alte Telefone, darum sage ich Epochen. Also ich habe Telefone vom ersten Bakelit-Telefon bis hin zu modernsten Handys natürlich. Also und es ist nach Klanglichkeit geordnet.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt sitzen Sie da, der Film läuft und der Schauspieler läuft durch den Schnee.
Ja.
Wo nehmen Sie den im Sommer her?
Genau. Ja, zum einen, also das ist tatsächlich so, das ist ein Grund, warum man da einen Trick dafür braucht. Da kann man nicht echten Schnee benutzen, weil wir müssen natürlich auch im Sommer Schnee vertonen. Und der Grund, warum wir überhaupt Schnee vertonen, ist, oft ist es ja Kunstschnee oder falscher Schnee, auch manchmal Schaum sogar im Film. Klingt natürlich total traurig. Also klingt überhaupt nicht nach schönem Schnee. Und es gibt verschiedenste Tricks. Mein Lieblingstrick ist eben Speisestärke. Das ist keine Idee von mir, die ist fast 100 Jahre alt. Speisestärke gemischt mit Streusand, um eine gewisse Härte oder Konsistenz noch zu bekommen. Und dann bewege ich sozusagen diesen Beutel, in dem diese Befüllung aus Sand und Speisestärke ist, synchron zum Bild.
Ach ja, haben Sie irgendwas dabei, dass wir das hören können?
Ich habe so einen Beutel dabei. Ich mache das mal. Ich muss jetzt leider dazu sagen, ich sitze hier in einem Studio mit einem Headset.
Mhm.
Das heißt, ich habe kein extra Mikrofon. Und ich muss das jetzt an meinen Mund ranführen, wo das Headset dran klebt. Ich hoffe, Sie hören das schön, also Schritte im Schnee.
Großartig.
Okay.
Hat man sehr gut gehört.
Wunderbar, freut mich.
Der Kollege Dieter Kassel, der gerade zu unserer Sendung hier übergeleitet hat, der hat gesagt, er hat bei der Sendung mit der Maus mal gelernt, Schnee würde man mit Klarsichtfolie rascheln, zum Rascheln bringen.
Ich sag mal so, es gibt viele Wege, um die Geräusche zu machen. Durch den Schnee, viele Wege durch den Schnee. Klarsichtfolie hat den Nachteil, dass sie sozusagen keine Tiefe erzeugen kann. Das haben Sie jetzt gehört, wenn ich in die Beutel drücke, dann kommt da wirklich auch Tiefe und ein schwerer Schritt zustande. Das funktioniert mit Plastikfolie nicht. Und vor allem, sie wirkt in der Attack und in der Release, sagt der Profi, also am Anfang des Klangs und am Ende des Klangs, im Ausklang, verräterisch. Das heißt, wenn man genau hinhört, hört man das Plastik.
Naja, Sie unterscheiden Handlungs- und Bewegungsgeräusche.
Ja.
Also das jetzt war eben ein Bewegungsgeräusch?
Ja, richtig, genau.
Und was ist ein Handlungsgeräusch?
Ein Handlungsgeräusch wäre zum Beispiel eine Tasse Tee abstellen oder jemandem ins Gesicht schlagen oder eine Waffe durchladen. Telefon wählen, ein Telefon auflegen, ein Fenster öffnen und schließen, all diese Dinge, das sind Handlungsgeräusche.
Gibt es irgendwelche Geräusche, wo Sie sagen, ich passe, das kann ich nicht?
Das gibt es nicht, das darf es nicht geben, weil das ist mein Beruf. Also ich muss alles können. Selbstverständlich mache ich keine Geräusche, die mit dem Mund oder mit dem Atmen der Protagonisten zu tun haben. Also, weil das wäre, würde sich verraten. Also wenn ich atme, dann hören die Zuhörer sofort, das ist nicht der Schauspieler oder die Schauspielerin, sondern das hat jemand nachgemacht. Das heißt, alles, was die mit dem Mund machen, also atmen, schmatzen,
Kaugummiblasen
oder solche Sachen. Wenn der Kaugummi platzen sollte, dann würde ich das machen. Wenn der Kaugummi geblasen wird, muss die Schauspielerin oder der Schauspieler das machen. Aber ansonsten mache ich alles. Also ich muss es können. Wenn ich es dann nicht kann, dann muss ich halt grübeln, wie ich es hinbekomme.
Also es gibt tatsächlich immer wieder auch nochmal neue Herausforderungen.
Ja, ne? Unbedingt. Das gibt es ständig. Also selbst bei ganz gewöhnlichen Dingen, jetzt zum Beispiel, was Sie vorher Dark angesprochen haben, da haben wir schon versucht, auch dieser Ästhetik des Films auch selbst in Bewegungsgeräuschen gerecht zu werden. Also einfach sagen, das machen wir jetzt ein bisschen spitzer oder etwas, kälter vielleicht oder so. Einfach oder Werk ohne Autor, da haben wir ja ganz besonders im Studio, also der Tonmeister, der mich aufnimmt, es ist ganz wichtig, es braucht immer zwei dazu zum Geräusche machen, der sie macht und der es aufnimmt. Beide gleich wichtig, würde ich sagen. Und da haben wir ganz viele dieser Leinwandsequenzen nachvertont. Da gab es überhaupt keinen Originalton aus verschiedensten Gründen. Also weil natürlich das Malen viel zu leise ist und extrem verrauscht im Original. Deshalb haben wir das nachgemacht. Und das war schon eine Herausforderung. Und mir war wahnsinnig wichtig, also ich kenne mich ein bisschen aus mit Ölmalerei und mir war da wichtig, dass man spürt, dass das Öl, dass man, wenn man den Pinsel abzieht, dass es ein Abziehgeräusch gibt, dass man den Wobbel der Leinwand spürt, dass man die Dicke der Farbe spürt. Also spannend. Das war auch nicht so einfach. Also ich habe das viel mit verschiedensten Materialien nachgemacht, genau.
Zum Geräuschemachen braucht man zum einen ein sehr gutes Gehör, Rhythmusgefühl, Musikalität, auch technische Kenntnisse.
Ja.
All das hat Max Bauer. Er lebt in Ebersberg bei München, da ist er aufgewachsen und nach Jahren in München, Madrid und Südamerika auch wieder zurückgekehrt. Waren Sie, Herr Bauer, schon als Kind so ein fantasievoller Geräuschemacher?
Geräuschemacher war ich gar nicht. Fantasievoll war ich sehr, würde ich mal jetzt behaupten. Ich stand, glaube ich, mit 5 Jahren das erste Mal auf der Bühne bei irgendeiner Weihnachtsgeschichte. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen, verschiedene andere kleine Flöte, Mundharmonika und so. Habe immer Musik gemacht, war immer auch so dem Theater irgendwie verbunden auf eine Art, hatte aber überhaupt nichts mit Geräuschen am Hut oder im Sinn. Großer Zufall, dass ich das geworden bin.
Musiker war eine Berufsoption tatsächlich.
Ja. Ich habe es, ich habe es wirklich versucht, jahrelang viel trainiert am Schlagzeug. Ich habe eine Schlagzeug- und Percussion-Ausbildung gemacht. Ich war, glaube ich, okay oder ich bin okay. Ich bin, glaube ich, ein okayer Musiker, aber ich war einfach nicht gut genug tatsächlich, um dazu wirklich zu überleben. Also das ist auch ein hartes Geschäft, die Konkurrenz ist groß. Mein Talent war da eher bescheiden. Ich sage immer, ich spiele sehr viele Instrumente ganz schlecht. Also kokettiere damit, aber es hat einfach nicht für einen Profi hat es nicht gereicht.
Und was war der große Zufall? Wie sind Sie zum Geräuschemachen gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Dass ich die Historie nicht durcheinander bringe. Ich glaube, ich bin von meiner ersten langen Südamerika-Reise zurückgekommen, war da mit einer Straßentheatergruppe unterwegs und habe einen Kollegen getroffen, mit dem ich eine Tontechniker-Ausbildung gemacht habe, gemeinsam, kurz zuvor, Jahre zuvor. Mhm. Und dieser Tontechniker-Kollege hat zu mir gesagt, Mensch Max, ich habe da gerade einen Beruf als Techniker, das würde dir total gefallen. Und er wusste eben, dass ich habe in Free Jazz Big Bands und Noise Bands gespielt, also auch viel experimentiert mit Klängen und Materialien und verrückten Mikrofonen und so. Und er hat gesagt, ich arbeite da beim Typen, der macht genau das Gleiche wie du, bloß der verdient Geld damit.
Ja.
So, also es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, Geräusche machen, aber ich sag mal, die Herangehensweise, also mit Material umgehen, Lust am Sound, Lust am Klingen, Ahnung von Technik, Mikrofonie, Musikalität, genau. Also das war so ein großer Treffer und der alte Meister, bei dem ich dann wirklich gelernt habe, mehrere Jahre als Assistent,
Das war Mel Kutbay.
Mel Kutbay, genau.
Ein türkischer Geräuschemacher, der damals in München lebte, 2014 gestorben. Eine Legende in der Filmwelt, muss man sagen.
Unbedingt.
Als der beste Geräuschemacher Europas, hat für Filme wie Das Boot und Der Name der Rose gearbeitet.
Genau.
Was hat Sie an ihm so fasziniert? Worin bestand seine Genialität?
Ja, also ich weiß noch, als ich das erste Mal in dem Studio war, dann haben sie mich so eingeführt, ja, das ist der Herr Kutbay und der macht die Geräusche und der hat dann gleich gesagt, ja, ich bin der Mel und aber Sie, also so ein bisschen alte Schule, hat immer Sie und Max zu mir gesagt oder ich immer Sie und Mel und so. Und der war so ein kleiner Sir, sage ich mal, oder ein großer Sir. Und wir saßen im Studio und der Film läuft und er macht dann irgendwie Schritte und Bewegungen, stellt eine Tasse ab und macht irgendwie eine Tür auf. Damals hat man noch vieles gleichzeitig machen müssen, weil es gab noch nicht so viele Tonspuren, die man separat verwalten konnte.
Da waren dann so akrobatische Kunststücke gefragt.
Und das waren wirklich akrobatische Kunststücke und ich war total beeindruckt, was der alles wie ein Oktopus gleichzeitig macht. Und dann kam noch ein Auto an und er hat dann mit einem Stoffbeutel mit Sand drin auf dem Koffer geschabt und dazu mit dem Mund gepfiffen und es hat geklungen wie die Bremsen, die quietschen. Also faszinierend. Ich war total fasziniert, ob der Gleichzeitigkeit all dieser Tätigkeiten. Und das zweite Faszinierende war, er konnte den Film anschauen und das habe ich halt von ihm super gelernt. Er konnte eine Szene anschauen und wusste sofort, was ist relevant, was will ich hören.
Ah ja, und das hat er dann entschieden?
Naja, es gibt sozusagen, das ist bis heute so, gibt es einmal das, ich sag mal so, wir, die GeräuschemacherInnen mit Erfahrung wissen, was sie tun. Das heißt, wir machen das schon so, wie es gut ist. Aber da, wo wir es nicht wissen können oder wo bestimmte Wünsche auftauchen, da kommen diese Wünsche natürlich, werden an uns herangetragen. Also dann spricht man mit den Menschen, die den Film gemacht haben. Oder wir bekommen Listen oder E-Mails oder so. Das heißt, wir bekommen schon auch Aufträge und sagen, bitte macht mal das so und so, weil. Aber eigentlich vertonen wir die Bilder so, wie wir sie sehen, weil das ist ja auch das, was das Publikum hören möchte.
Das heißt, Ihre Arbeitsgrundlage ist der fertig geschnittene Film
genau. Und
das Drehbuch.
Der fertig geschnittene Film und das Drehbuch. Ganz ehrlich, ist es so, dass das Drehbuch relativ selten zu uns kommt, bei größeren Projekten schon, damit wir uns schon im Vorfeld darauf einstellen können, was uns da erwartet. Beim Tagesgeschäft, sage ich mal, wo Filme auch mal schnell durch diese Studios durchlaufen, lesen wir keine Drehbücher, da ist die Zeit gar nicht dafür da. Wir reagieren auf das fertige Bild und die Anweisungen, die dazukommen, wenn welche kommen.
Seit Ende der 90er Jahre arbeiten Sie als freischaffender Geräuschemacher. Hat Ihnen die Arbeit bei Mel Kutbay die Türen in dieses Geschäft geöffnet?
Ja, unbedingt. Also das war schon von vornherein so in der Szene, der hat beim Mel Kutbay gelernt, der muss wohl gut sein. Also unbedingt hat die Türen geöffnet. Muss aber ganz ehrlich sagen, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit war ich noch nicht gut. Also ich musste viel lernen, auch viel scheitern. Also nicht, das klingt jetzt dramatisch, war nicht dramatisch, aber ich bin oft gescheitert. Auch was Sie vorher mal fragten, gibt es was Sie nicht können?
Ja,
also, da gab es öfter mal was ich nicht konnte oder schlecht konnte. Oder auch, ich habe dann in verschiedenen Studios gearbeitet, habe damals noch einfach auch als Training, war in Berlin, ich war in Wien, in verschiedenen Tonstudios unterwegs und habe dann auch oft bin ich mit den neuen Örtlichkeiten, Räumlichkeiten, mit der technischen Betreuung nicht klargekommen, die Töne klangen nicht so, wie ich es wollte. Also das hat lang gedauert, so wirklich da das Handwerk zu beherrschen, sage ich mal.
Wie viele Filmminuten schaffen Sie an einem Tag?
Naja, also ich habe jetzt gerade eine sehr aufwendige, einen amerikanischen Kinofilm, der in Deutschland gelandet ist, durch Zufall vertont. Da hatten wir Szenen, da haben wir 2 Minuten an einem Tag geschafft.
So wenig.
Da geht es aber, das ist Action, Action, Action und teilweise jeder, also unfassbar schnell geschnitten und jeder kleine Moment wird mit 5, 6, 7 Layers bedient, damit danach das wirklich schön komponiert werden kann. Aber wir müssen auch, wenn wir TV-Filme machen, deutsches Fernsehen, müssen wir 30 Minuten am Tag schaffen.
Weil sich das sonst nicht rechnet.
Weil sonst rechnet sich's nicht. Und das ist dann, also das ist schon ehrlich gesagt so, ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die machen 50, 60 Minuten am Tag. Aber das ist richtig, wie sagt man, Fließbandarbeit, Akkord, Da ist kein Denken mehr drin, da ist kein Filmverstehen mehr drin, da ist kein, ich höre mir das nochmal an, was ich gemacht habe, und ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil es einfach auch der Qualität nicht zuträglich ist, wenn man zu schnell arbeiten muss, genau.
Max Bauer ist nicht nur ein Geräuschemacher, er ist auch ein Geräuscheforscher. Seit einigen Jahren führt er bei Film- und Radiofestivals so eine Art Lecture-Performance zur Geschichte des Geräuschemachens auf. Auch ein Radio-Feature ist entstanden. Herr Bauer, ist das so eine Art Zauberschau mit Geräuschen?
Ja, eine Zauberschau mit Geräuschen, aber alles historisch recherchiert und historisch wahr, und ich versuchte so ein bisschen, es gibt so unheimlich viel Information über meinen Beruf im Netz, also viel so Halbwahrheiten und Dummheiten und aber natürlich auch tolle Sachen, und ich dachte mir, irgendwie muss ich da, ich hatte so das Bedürfnis, Missionar zu werden und das zu erklären, was, wo kommt das her und was ist das überhaupt, und habe dann versucht, eben die alten Tricks zu recherchieren und die Geschichte dazu und wo das herkommt, genau, und dann ist eben, sind diese Formate daraus entstanden. Und es wird viel erzählt, es wird viel erklärt, auch viel historisch, und es wird aber währenddessen auch viel, ja, gezaubert.
Wie weit geht denn die Geschichte des Geräuschemachens zurück?
Naja, also es fängt eigentlich, also für mich fängt es in der Antike an, also immer bei, im antiken Theater, wenn ein Gott oder eine Göttin auftrat, wurden sie mit einem Donnergrollen begleitet, und das ist für mich das erste Geräusch im Theater, da kommt das Geräuschemachen ja auch her, und
da gab es dann so Donnermaschinen, ne?
Ja, es gab so ein Donnerblech oder Brontaion, das war weniger ein Blech, das war eher ein metallerner Kessel. Und in diesen Kessel wurden dann Steine geschüttet, und die haben dann dieses Donnergrollen erzeugt.
Mhm. Im Mittelalter, was war da der Hit?
Im Mittelalter war der Hit, ja, das war teilweise auch gefährlich. Die haben tatsächlich mit echten Kanonen auf der Bühne geschossen. Im Mittelalter, um Donner zu erzeugen, gab es dann öfter auch mal kleine Unfälle. Und dann aber kurz danach, eigentlich so die große Zeit des Geräuschemachens im Theater, war das Barocktheater, also im Barock. Das war so die Zeit der Theatermaschinerie, sagt man so schön. Da gab es dann Windmaschinen, Donnerwägen, Donnerschacht. In München im Residenztheater steht sogar noch einer, der wird nicht benutzt, aber der steht da noch und wird auch funktionstüchtig gehalten. Das kommt in meinem Feature auch vor. Da hört man ihn, da haben die Kollegen vom Residenztheater, vom Resi, den mal abgefeuert. Genau, und da gab es auch verschiedenste Regenmaschinen, gab es mit Erbsen drin und so. Also eine ganz verrückte, das war die Zeit, die große Zeit dieser Geräuschmaschinen. Und aus der Zeit haben sich auch viele dieser Tricks entwickelt, die sich noch lange gehalten haben. Also mit Erbsen in der Büchse Regen zu erzeugen oder auch Wind. Also heutzutage gibt es das als Instrument, eine Ocean Drum nennt man das. Mhm. Kennt man vielleicht, so große Trommeln, die mit verschiedenen Materialien, meistens Erbsen, befüllt sind. Und wenn man die leicht bewegt, dann rauschen die so. Und das kommt aus dieser Zeit, aus dem Barocktheater.
In der Stummfilmzeit, habe ich in der Vorbereitung gelesen, da standen die Geräuschemacher dann tatsächlich hinter der Leinwand.
Ja, auch. Also nicht nur natürlich, aber auch. Und eigentlich war die große Zeit der Stummfilmvertonung ganz, ganz früh. Also wenn man sich vorstellt, 1895 haben die Skladanowski-Brüder in Berlin das erste Mal Film vorgeführt. Im Varieté Wintergarten. Und schon bereits ein Jahr später stand ebenfalls in Berlin ein Pärchen auf der Bühne, eine Madame Olinka mit ihrem Gatten Mr. Hubertus. Und sie hat die Filme moderiert und erzählt, sowas gab es früher, Filmerklärerin. Mhm. Und ihr Mann hat währenddessen die Filme hinter der Leinwand vertont. Also hat geschossen und geraschelt und mit Erbsen und ganz Kokosnüssen und alles, was man sich vorstellen kann. Und das habe ich zufälligerweise im Bundesfilmarchiv entdeckt, dieses Material unter großer Hilfe von eines Filmhistorikers, Jean-Paul Görgen, der mir da geholfen hat, da auch wirklich an den richtigen Stellen zu suchen.
Naja, das interessiert mich nämlich auch, wie Sie diese ganzen Sachen recherchiert haben.
Naja, also ich bin da relativ naiv und laienhaft, dachte ich mal, okay, ich habe lange in Berlin gelebt, eben so von 98, 99 bis 2013 ungefähr. Und irgendwann mal dachte ich mir, jetzt gehe ich mal ins Bundesfilmarchiv und schaue einfach, ob es Material zu meinem Beruf gibt, weil es gibt keine Literatur, also zumindest keine deutschsprachige Literatur über den Beruf. Überhaupt, genau. Und dann habe ich so dachte, ich gehe da hin und recherchiere, mich da vorgestellt, grüß Gott, Bauer, bin Geräuschemacher, suche Spuren meines Berufs. Die haben natürlich so ein bisschen gelacht und fanden das witzig, da kommt jetzt so ein Laie. Normalerweise kommen da halt Filmhistoriker oder sonstige Leute hin, die schon eine andere Art von Professionalität mitbringen, sage ich mal. Und ich habe freie Tage genutzt, um da hinzugehen und habe recherchiert und recherchiert. Und durch Zufall ist dann eben dieser Filmhistoriker auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Herr Bauer, Sie sind doch der Geräuschemacher, der Material sucht. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Und hat mir so ein bisschen gesagt, ah, da habe ich was und da gibt es ein Interview und da müssen Sie mal gucken. Und dann habe ich langsam sukzessive da Material gesammelt, bin dann über Literatur zu amerikanischen, damals hießen die Effect Boys, 1890er Jahren, die eben auch Stummfilme vertont haben. Naja, und plötzlich hat sich so ein Bild zusammen, bin dann auf ein französisches Buch gestoßen, was eigentlich die Theatermaschinerie beschreibt. Also alle Theatergeräusche, das ist ein Buch von 1913, ein Büchlein. Mhm. Und 2 Jahre später kommt genau das gleiche Büchlein von einem anderen Autoren raus und beschreibt die Kunst des Filmgeräuschemachens. Und dachte mal, ah, witzig, Plagiat. Zufall. Also, dass ich das entdeckt habe, da hat mir auch eine Professorin aus der Schweiz weitergeholfen. Ich habe einfach viele Leute angesprochen und hatte Glück und hab dann das verpackt in einen, sage ich mal, hoffentlich kurzweiligen Vortrag.
Und mit dem ziehen Sie durch die Lande?
Mit dem ziehe ich auch durch die Lande. Also es gibt zwei, es gibt einen größeren, da sind wir zu zweit. Meine Frau spricht die ganzen Texte und die macht eben auch Theater, ist Regisseurin und Schauspielerin. Und ich vertone dann ihr und das ist aber schwierig, weil das einfach ist, also viel Material und 2 Leute und Gage und Übernachtung. Und das ist immer schwierig, dann auch da Geld dafür zu bekommen. Und dann gibt es sozusagen noch so einen kleinen und den gibt's für Erwachsene, aber auch für Kinder. Also das bin dann ich mit einem kleinen Köfferchen, dauert dann nur 30, 40 Minuten und erzähle über die Geschichte.
Genau. Toll. Die Hälfte seiner Zeit arbeitet der Geräuschemacher Max Bauer heute als Sounddesigner fürs Theater, sitzt dabei live auf der Bühne, macht vieles händisch, aber auch verstärkt durch Elektronik. Was ist der Reiz an dieser Theaterarbeit?
Naja, das eine ist natürlich das Sichtbarmachen des Vorgangs für mich. Also die Leute sehen das Objekt, mit dem ich arbeite, sehen den Umgang damit. Und sehen oder hören vor allem dann gleichzeitig die Transformation des Klanges mit technischen Hilfsmitteln. Gibt da eine Company, die Cooler Company, die ich mitgegründet habe, als Gründungsmitglied mit Sitz in Berlin. Und mit denen bin ich dann immer eigentlich bei fast allen Projekten, die wir realisieren, versuche ich mit auf der Bühne zu sein, mache Musik und Tongestaltung, Sounddesign, Neudeutsch, für die Stücke, aber vor allem immer sichtbar. Also, und das Schöne auch im Theater ist jetzt das Gleiche wie im Film, wenn die SpielerInnen über die Bühne gehen oder Dinge tun, dann kann ich halt unmittelbar sehr dezidiert darauf einwirken mit handgemachten Tönen. Gibt auch manchmal was Vorproduziertes, aber das ist schon das Live-Machen, ist einfach was Besonderes. Und vor allem der besondere Moment, ich sage es immer so, die Möglichkeit des Scheiterns ist halt schon auch was Schönes. Also im Studio, ja, da macht man es halt nochmal und nochmal. Und live ist halt live. Macht mir tatsächlich mehr Spaß, muss ich sagen. Echte Menschen, mehr Verantwortung, mehr Auseinandersetzung, mehr... Genau.
Ja, und der gesamte künstlerische Prozess, an dem Sie da beteiligt sind.
Ja, vor allem, genau.
Oft benutzen Sie dabei ein ganz interessantes Werkzeug oder, ich weiß nicht, ist es ein Instrument, das sogenannte Waterphone?
Ja, genau.
Was ist das? Was kann das?
Ja, das Waterphone, das ist tatsächlich auch so eine Art, wie sagt man, fast schon, ich würde sagen, wie so ein Logo für die Cooler Company geworden, weil ich immer mit diesem Gerät speziell dann bei diesen Produktionen auf der Bühne bin. Also, das Waterphone ist in den 60er Jahren erfunden worden von einem Mann, der heißt Richard Waters, ein Kanadier. Und es macht ganz surreale Klänge, ist eine Mischung, ich sag mal so, sieht aus wie eine Mischung aus Trommel und Dekantierkanne. Mhm. Weil eine Dekantierkanne mit Stäben dran gelötet, aber aus Metall. und ist mit Wasser befüllt, auch noch witzigerweise, also Richard Waters Name, aber Waterphone auch noch Wasser. Und das spielt man mit einem Geigenbogen oder mit einem Bogen und durch die Bewegung des Objektes, also der Schale, sage ich mal, in der dieses Wasser sich befindet, entstehen ganz tolle Schwebungen. Und dieses Instrument ist eine unheimliche Macht. Also,
ist das groß oder konnten Sie das heute mitbringen?
Ich konnte das mitbringen, das ist nicht besonders groß. Ich sag mal, das ist irgendwie vielleicht so wie zu groß wie zwei Fußbälle übereinander, jetzt grob.
Dann lassen Sie mal hören.
Ja, ich habe es dabei. Den Bogen auch schon schön geschmiert. Schau mal, ob das hier funktioniert mit meinem Headset.
Also ich stelle mir das so vor wie so ein Korb aus Metallstangen.
Ja, genau. Das findet man auch im Netz tatsächlich, wenn es Leute gibt, die das interessiert.
Es ist ein bisschen Hitchcock.
Ja, ja. Absolut. Also unzählige Filme von Indiana Jones bis Der weiße Hai wurden mit diesem Instrument vertont. Hitchcock nicht, meines Wissens, aber ganz viele, ganz viele Horrorfilme. Das ist ein eben ganz spannendes Geräusch, was halt, ja, also es liegt so dazwischen. Es ist so, es ist Atmosphäre, es ist Geräusch, es ist nicht fassbar und es ist vor allem unfassbare Macht, wenn es eben mit Tontechnik noch verarbeitet wird. Also laut mikrofoniert, Hall drunter legen und so. Echt ganz spezieller Klang.
Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, diese Kula Kompanie in Berlin. Ich habe von der noch nie gehört. Im nächsten Jahr sind Sie mit denen zu erleben in der Akademie der Künste in Berlin mit einer Produktion, die heißt Underground Birds.
Genau.
Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Wir haben vor, was haben wir jetzt, 23? Wir haben vor 2 Jahren angefangen, kurz bevor sich die Alliierten aus Afghanistan zurückgezogen haben, ein Theaterprojekt mit verschiedenen Häusern in Norwegen und in Italien, in Bozen, zu erarbeiten. Da liegt ein erst jüngst entdecktes Shakespeare-Fragment zugrunde und wir haben mit afghanischen Künstlerinnen zusammen, 6 Frauen, gemeinsam dieses Stück erarbeitet. Also das Besondere daran ist, es ist wirklich über WhatsApp entstanden. Also die waren zu der Zeit, die mussten fliehen vor den Taliban, waren im Untergrund. Und es gibt schon seit vielen Jahren Kontakt zwischen afghanischen Künstlern und Künstlerinnen und der Kula Company eben, die auch immer schon bei uns mitspielen. Also wir sind eine transnationale Company aus verschiedensten Welten, Regionen, mit kulturellen Hintergründen. Und dieses Stück ist gemeinsam entstanden. Dann haben wir es uraufgeführt in Bozen mit Videozuspielern, die diese Frauen im Untergrund lebend selber gefilmt haben mit ihren Handys. Also Handyvideos waren auf der Bühne und wir haben mit denen sozusagen kommuniziert dann live. Also vorproduzierte Handyvideos, wir dazu live. Und das besonders Tolle war bei der Produktion, ein Jahr später konnten wir es tatsächlich erreichen, dass alle diese Künstlerinnen ausreisen konnten über wildeste Wege, über den Iran, über Pakistan, nach Deutschland hier auch Aufenthalt bekommen haben. Und dann, großartig war es, in München gab es eine Aufführung letztes Jahr, da waren die alle vereint und wir haben das Stück dann das erste Mal nach über einem Jahr live gemeinsam gespielt. Mm. Und diese Version mit den afghanischen Kolleginnen wird eben am 25. Mai in der Akademie der Künste in Berlin live zu sehen sein.
Ist noch eine Weile hin. Jetzt
ist noch eine Weile hin, genau.
Ab Freitag dieser Woche ist Max Bauer in München an 4 Abenden an einem Projekt beteiligt. Mutationen, eine Uraufführung der belarussischen Theaterautorin Olga Prusak. Zu sehen ab Freitag in Münchens kleinstem Kellertheater, das Vinzenz in Neuhausen. Heute leisten sich nur noch wenige Filmproduktionen einen eigenen Geräuschemacher. Herr Bauer, sind das eher die künstlerisch ambitionierten Filme oder die Blockbuster mit ganz großem Budget?
Also ich muss Ihnen da tatsächlich widersprechen. Es gibt gerade seit einigen Jahren einen Trend, dass wieder mehr händisch hergestellt wird.
Ja,
weil es eben einfach individueller ist, besser ist und es ist für beide Bereiche eine Bereicherung. Also es ist für den Arthouse-Film toll, wenn er subtil, wenn er fein, wenn er leise daherkommt und das einfach mit dezidierten Geräuschen unterstrichen wird, sage ich mal. Es ist aber natürlich auch für den Blockbuster, der laut schreiend oder lustig, wie auch immer, sein soll. Auch da ist natürlich die Qualität von echten Menschen mit handgemachten Tönen unter Umständen eine Bereicherung. Letztendlich ist es so, so sollte es sein, dass eigentlich Filme, die das Budget haben, alle Gewerke nutzen, die möglich sind, also das Handgemachte und das Archivarische, was eher vom Sounddesign bedient wird. Und bestenfalls ist die Kombination aus all diesen Bereichen, natürlich der Originalton selbstverständlich auch, das, was einen Film trägt. Und wir wissen ja alle, das Ohr leckt das Auge, also speziell beim Film. Insofern ist es eigentlich... Es hilft jedem Genre.
Und wie sieht das mit dem Nachwuchs aus? Also es ist ja kein richtiger Beruf.
Nein, es ist kein richtiger Beruf, also kein Lehrberuf. Aber es passiert auch das seit einigen Jahren was Besonderes. Es gibt jetzt ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich eine Sounddesign-Ausbildung gemacht haben, also Filmton-Sounddesign. Gibt es verschiedene Hochschulen in Deutschland, wo möglich ist zu studieren. Und die kommen dann früher oder später zwangsläufig mit dem Geräuschemachen in Kontakt. Mhm. Vielleicht, weil sie mal Töne bekommen und die synchron schneiden müssen oder weil sie mal irgendwo anfragen und sagen, hey, kannst du mir so ein russisches Geräusch machen, weil und so. Und da gibt es die eine oder den anderen, die jetzt anfangen und sagen, boah, ich will das auch selber machen. Und die kommen sozusagen aus einer anderen Historie, also nicht mehr so wie meine Generation das als Assistent dabei sitzend über Jahre gelernt hat, sondern die kommen jetzt eher über die Technik. Also die sind alle unheimlich gut tontechnisch und designerisch schon ausgebildet, ja, und fangen an, die Unzulänglichkeiten des Handwerks durch kreativen Umgang mit den Maschinen zu kompensieren.
Okay, der Beruf hat Zukunft.
Ja, unbedingt.
Der Geräuschemacher Max Bauer hat heute in München für uns seinen Koffer ins Studio geschleppt und viel erzählt über diesen schönen Beruf. Ich danke Ihnen sehr dafür, Herr Bauer.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. War schön.
Danke, ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.